Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Lena Sofa Talks zum Hören. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. In dieser Ausgabe nehmen wir Sie mit aufs Wasser. Haben sich die Talkgäste beim letzten Mal noch virtuell auf Zoom getroffen, nehmen Sie diesmal auf einer schwimmenden Insel auf der alten Donau Platz. Begleitet vom sanften Plätschern des Wassers und neugierigen Schwänen geht Moderatorin Bettina Kerschbaumer mit ihren Gästen Thomas Schmutzer, Martin Musil, Margot Leitner-Hofbauer, Erich Stekowitsch und Bernhard Sieber der Frage nach: Was motiviert uns für die neue Normalität?
Wir haben Sie heute zu uns ins Boot geholt, um mit Ihnen über das Thema Motivation zu sprechen. Aber beginnen möchte ich damit, dass ich Sie einander vorstelle. Und ich beginne mal mit Ihnen, Frau Margot Leitner. Sie sind seit 1998 schon in der Bank Austria, auch schon lange Zeit, heutige UniCredit. Seit 2015 im Human Resources Bereich tätig und dort als Lehrlingsbeauftragte. Das ist ein ganz spannender Punkt, weil damit sind Sie verantwortlich für circa 80 Lehrlinge, habe ich so nachgelesen, wenn die Zahlen noch stimmt, österreichweit. Ja. Und ich habe mir, wenn ich das erzählen darf, auch Ihr LinkedIn-Profil angeschaut. Ja. Und das ist voll von ganz vielen warmherzigen Posts über diese jungen Leute. Also mich hat das auch wirklich sehr persönlich angesprochen, mit wie viel Wärme man da auch mit dieser jungen Generation umgeht und das auch öffentlich macht. Und ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn es um Motivation von jungen Menschen geht. Darüber werden wir sicher sprechen. Sie sind daher auch Lehrlingsausbilderin. Und was spannend ist, dass Sie auch die Menschen ausbilden, die Lehrlinge ausbilden.
Richtig.
Gemeinsam mit der Wifi-Trainerin Michaela Lamarca haben Sie da auch ein ganz spezielles Training entwickelt. Und da geht es eben auch so ein bisschen um dieses Weitergeben von Kompetenzen für diese Menschen. Links neben mir Bernhard Sieber. Sie kommen aus dem Rudersport. Also ich habe schon gesagt, wir sind heute auf dem Arbeitsplatz von Herrn Sieber unterwegs. Ehemaliger Profi-Rudersportler und das Rudern hat in Ihrem Leben ja eine ganz, ganz starke Bedeutung. Sie sind ehemaliger Weltmeister. 2012 war das. 2016 auch bei den Olympischen Spielen mitgerudert. Ein Riesenhöhepunkt, kann ich mir gut vorstellen. Und all diese Erfahrung, die da zusammengekommen ist, haben Sie in Ihren jetzigen Beruf mitgenommen. Sie sind jetzt Berater, Trainer und Coach. Arbeiten hauptsächlich mit Führungskräften und deren Teams, also manchmal nehme ich an mit Führungskräften alleine, manchmal mit den Teams gemeinsam und setzen die in ein Boot.
So ähnlich wie es mit uns halt
genau,
passiert ist.
Genau. Und rudern mit denen.
Genau.
Und da nehme ich an, entsteht dir das Boot als Metapher für gutes Teamwork und da kommt auch quasi Ihr Leitspruch her. Wenn Sie sagen, wenn Führung und Team richtig zusammenspielt, dann geht es mit halber Kraft, dafür aber doppelt so schnell. Also eine sehr schöne Übertragung eigentlich auf das, was da tatsächlich in den Unternehmen stattfindet. Ja, jemand, der sich auch sehr viel mit Führungskräften beschäftigt, ist Martin Musil, ja, auch mit Teams, zum Beispiel mit der Frage, was braucht es denn, damit Teams gut durch anstehende Veränderungen durchkommen. Das ist zum Beispiel der Titel eines Ihrer Trainings.
Mhm. Ja.
Aber Sie machen das schon ganz, ganz lange, seit 1991 schon sind Sie selbstständiger Kommunikations- und Marketingtrainer. Das heißt, Sie helfen Unternehmen auch bei der Umsetzung ihrer Vertriebs- und Marketingstrategien, haben also da ganz viel Erfahrung schon angehäuft in dem Bereich, sind daher auch Lehrbeauftragter an verschiedenen Ausbildungsinstituten. Das ist einerseits das WIFI Wien, aber auch die Gesellschaft für Personalentwicklung, aber auch verschiedene Hochschulen, Fachhochschule zum Beispiel, Wirtschaftsuniversität zum Beispiel, also auch sehr viele renommierte Ausbildungsinstitute, wo Sie tätig sind. Und spannend auch, habe ich auch noch gefunden, Sie haben da ein paar ganz besondere Schwerpunkte für sich entdeckt, zum Beispiel Gender und Diversity, ja. Also dieses Vielfaltsthema. Was macht es mit uns Menschen, wenn wir in einer Vielfalt zusammenkommen? Und was macht das in Unternehmen und in Teams? Brandheiß in Zeiten wie diesen und schauen wir mal, wie sich das auf die Motivation auswirkt.
Ja.
Mit dem Thema Vielfalt habe ich eine besonders tolle rhetorische Brücke zu Ihnen, auch wenn es da um die Vielfalt in einer ganz anderen Zusammenhang geht. Es geht nämlich um Pflanzenvielfalt, das ist aber auch eine Vielfalt, die uns Menschen ganz gut tut. Wir alle kennen Sie als den Paradeiser Kaiser. Ich verspreche, das Wort Tomaten nehmen wir heute nicht in den Mund. Das
ist haben wir beiden.
Wunderbar. Gemeinsam mit Ihrer Frau Priska betreiben Sie das Paradies in Frauenkirchen im Burgenland. Und mit Ihnen wollen wir heute so ein bisschen in die Welt der handfesten Unternehmen schauen. Ja, in Ihrem Fall geht es um klein mittelständische Unternehmen, in Ihrem Fall geht es um ein handfestes Landwirtschaftsunternehmen mit, wenn ich richtig nachgelesen habe, stellenweise bis zu 30 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in Erntezeit, oder ich weiß nicht, ob es in der Zwischenzeit schon 50. mehr sind, 50 in der Zwischenzeit schon, ja. Also da merkt man auch, da kommt natürlich auch ordentlich was zusammen, was ja auch gut geleitet, gut geführt und ja auch gut motiviert werden möchte. Sie sind ja später Landwirt, kann man sagen. Ja, Sie haben eigentlich sich zu dem jetzigen Beruf erst später entschieden, nämlich als Sie 35 Jahre alt waren. Sie haben eigentlich Theologie studiert und dann auch als Religionslehrer unter anderem gearbeitet. Das ist auch ein sehr, sehr spannender Lebenslauf und ja, eigentlich kein, wie soll ich sagen, vorgezeichneter, sehr unüblich. Sie haben auch einen, also das alles, was Sie zu den Pflanzen sammeln, haben Sie auch gerne über Bücher weitergegeben, zum Beispiel über einen Atlas, den Atlas der erlesenen Paradeiser. Und dieses Bedürfnis, das auch zu strukturieren, dieses Wissen und einen Atlas darüber zu schreiben, das verbindet den Herrn Stekovic mit Ihnen, Herr Schmutzer, denn Sie haben auch einen Atlas herausgegeben, den Atlas des neuen Arbeitens oder für die Welt des neuen Arbeitens, um ganz genau zu sein. Großer Wegweiser eigentlich für diese ganz neuen Welten, die sich da auftun. Und damit ist eigentlich auch schon sehr, sehr viel gesagt über Sie, weil das ist eigentlich so wirklich einer Ihrer ganz, ganz großen Schwerpunkte. Sie sind ganz viele Jahre schon in beratender Tätigkeit unterwegs als Technologie- und Organisationsberater. Unter anderem waren Sie viele Jahre selbst Geschäftsführer eines internationalen Beratungshauses. Heute sind Sie Director Advisory bei KPMG. Und dort begleiten Sie Unternehmen eben auf ihrem Weg in die neue Arbeitswelt. Aber es ist ja nicht nur diese neue Arbeitswelt, ganz viel auch hat es zu tun mit der Digitalisierung. Und diese beiden Welten haben ja aber eine unglaublich starke Schnittstelle miteinander. Und deswegen lässt sich das eine fast nicht ohne dem anderen anschauen. Beide Themen haben Sie schon sehr früh entdeckt, schon früh bemerkt, was da auf uns zukommt. Und haben das auch in einem anderen Buch vorhergesagt, nämlich The New World of Work. Warum kein Stein auf dem anderen bleiben wird. Ja, und so ist es tatsächlich auch gekommen. Ihre Praxiserfahrung kombinieren Sie auch mit wissenschaftlicher und lehrender Tätigkeit, zum Beispiel am Forschungszentrum an der Fachhochschule Krems, das sich ausschließlich mit der New World of Work beschäftigt. Genau, da gibt es ein eigenes Forschungszentrum. Genau, und das ist ja so eine Welt, diese New World of Work, die sich in einem atemberaubenden Tempo verändert und jetzt gerade in den letzten 1,5 Jahren, muss man sagen, nochmal so einen richtigen Boost, muss man schon fast sagen, erlebt hat. Und jetzt hat das, denke ich, auch vielen Menschen viel Kraft gekostet. Viele sind durch Veränderungen durchgeschleust worden, durch ihr Management. Viele mussten sich selbst ein Stück weit verändern, um auch überleben zu können. Ja, schaut jetzt auch mal mich an, mein Arbeitsbereich hat sich sicherlich massiv verändert. Jetzt stehen wir vor so einem neuen Zeitalter, von dem wir nur alle noch nicht so recht wissen, oder Sie vielleicht schon, nachdem Sie gut in die Zukunft schauen können, aber so recht wissen wir noch nicht, was kommt da jetzt für ein neues Normal auf uns zu. Und ich glaube, alle mitsammen spüren wir, so wie es war, wird es nicht mehr sein. Wir werden uns weiterhin viel mit Veränderung beschäftigen müssen und auch veränderungsbereit sein. Und jetzt gibt es ja Menschen, die sich sehr gern mit Veränderung beschäftigen und die auch gerne was Neues lernen. Und ich glaube, es gibt aber auch solche, die eine gewisse Müdigkeit haben aus den letzten 1,5 Jahren heraus. Und was die einen von den anderen unterscheidet, das ist sicherlich eine Form der Grundhaltung. Das ist sicherlich etwas, wo man sagt, ja, da gibt es Freude an der Veränderung, es gibt auch Mut zur Veränderung. Und ja, überall dort, wo Mut im Spiel ist, ist ja auch eine bestimmte Motivation im Spiel. Ein bestimmter Grundantrieb. Und genau das ist der Grund, warum wir uns diese Dimension der Motivation heute mal hernehmen wollen. So ein Stück weit auch zu erforschen und mit Ihnen gemeinsam anzuschauen, welche Rolle spielt diese Motivation bei Veränderungsbereitschaft oder auch bei der Freude an Veränderung. Und deswegen, ich habe es Ihnen angekündigt, möchte ich gerne mit einer Einstiegsrunde beginnen, mal so ein bisschen bei Ihnen persönlich auf den Zahn zu fühlen und Sie da so mit diesem Zitat des Dalai Lama konfrontieren, das da lautet, Solange unsere Motivation stark und heilsam ist, solange werden wir alles bewegen können. Und ich möchte ganz bewusst fragen, was tut denn das, dieses Zitat, mit Ihnen ganz persönlich? Was bedeutet es für Sie, wenn Sie da vielleicht mal so ganz kurz ein paar Worte drüber verlieren wollen? Wer mag denn beginnen?
Ich würde sagen, der Gender-Experte.
Da kann man nichts falsch machen.
Ja, ich dachte, na, das machen wir jetzt mal anders.
Gern, gern. Ich bin ja nicht überzeugt, dass das Zitat stimmt für mich.
Gut.
Für mich ist ein auch wenn es von einem heiligen Mann kommt, ich finde das mit dem Heilsamen einen sehr, sehr interessanten Aspekt. Es gibt schon eine Motivation zu was Konstruktivem und es gibt auch Motivation zu was Destruktivem. Also insofern glaube ich, dass Heilsam auf der Konstruktiven, auf der guten Seite steht. Anführungsstriche, aber das hört man sonst nicht. Ansonsten, nur wenn man, oder wenn ich motiviert bin, etwas zu tun oder zu erreichen, heißt das noch lange nicht, dass es mir gelingt, weil Motivation ist zum Gelingen ein Aspekt, wahrscheinlich auch ein wichtiger und eine gute Voraussetzung, aber es gehören schon noch andere Dinge dazu, damit was gelingt. Und insofern, du kannst diese Idee von, du kannst alles schaffen, wenn du nur motiviert bist, ich vereinfache das jetzt, vielleicht trivialisiere ich es sogar, das unterschreibe ich nicht.
Ja. Ne? Was ist denn eine Hauptzutat, würden Sie sagen, damit es gelingt? Oder?
Neben Motivation, ja, Voraussetzung, dazu? Hauptzutat, Können,
ja.
Lernbereitschaft oder die Fähigkeit, etwas dazu zu lernen. Das ist ja noch einmal was anderes als der Wunsch, etwas dazu zu lernen. Das muss es auch können. Ja. Wahrscheinlich gehört auch Durchhaltevermögen dazu, weil es gibt ja viele Fehlversuche am Weg. Und nach dem wievielten gebe ich auf. Ne? Wenn ich übrigens nie aufgebe, wenn ich sage, aufgeben ist keine Option, ich gebe nie auf, ich werde immer weitermachen. Das Konzept ist nicht besonders gut. Oder es gibt unglaublich viele Fehlversuche und ich mache immer weiter. Dann ist das wahrscheinlich sogar eine relativ dumme Tat. Ja? Ich glaube, es ist auch wichtig zu erkennen, wann musst du aufhören, damit du was anderes machen. Mhm. Sonst mache ich ewig einen Blödsinn. Mhm. Das ist halt auch nicht gescheit. Mhm. Also das sind so mal auf die Schnelle gefragt, so die Zutaten, die mir einfallen.
Motivation alleine ist es nicht. Sie können gleich gerne weiter.
Ich denke, das sind wichtige Punkte. Aber ich habe bei meinem Unternehmen gemerkt, so, ich habe immer gesagt, es gibt genauso viele, die genauso tüchtig sind wie wir. Manche, die viel bessere Ideen gehabt haben wie wir, manche, die noch arbeitsamer sind wie wir, aber die haben das Glück nicht gehabt zu dem Moment. Also es bedarf auch jedes Menge Glück und wenn ich zurückblicke, wie unser Betrieb entstanden ist, mit im Endeffekt heute 20 Jahre zurückgeschaut, waren Konstantheit, Ideen, Durchhaltung, das war alles da, aber dort, wo wirklich viel passiert ist, das war nur Glück. Das war nur Glück. Also wenn ich denke, dass unser Betrieb begonnen hat mit einem Produkt, das keiner gesucht hat, das überhaupt nicht gefragt war. Eingelegte Paprika.
Ah.
Ja, also die Welt hat nicht danach sich gesehen. und ich denke,
schon, als Sie Ihre kennengelernt haben. Dann schon.
Und dann kommt ein Einkäufer von der Firma Manufaktum von Deutschland auf Österreich Tour und besucht eine Freundin in Wien und sieht ein Glas von Stöll mit einem Etikett, das ihm gefallen hat. Und ich sage, ja, was drin ist, ist noch besser. Und die Firma kommt dann und kauft uns 3 Jahre lang die, wo wir nichts gehabt haben. Also wir haben alles fremdfinanziert gehabt und kauft 3 Jahre lang die volle Produktion ab. Ja. Und das ist Glück.
Ja.
Und Glück war auch, dass der Scheich von Katar Fernsehen geschaut hat in Frankreich auf Staatsbesuch und sieht uns an einer Sendung laufen, der Kaiser, der Paradeiser. Und er hat sich das nicht angeschaut, weil er gewusst hat, was Paradeiser sind, sondern er hat noch nie etwas von einem Kaiserreich der Paradeiser gehört. Und schaut sich das dann an und ja, und plötzlich kriegen wir den Auftrag, dort eine Anlage zu errichten. Ja, und das war dann wieder Mutter. So könnte ich wirklich viele glückliche Momente erzählen. Und man sagt dann wieder, den Tüchtigen fällt das Glück zu, ja. Aber ich glaube, das ist glücklich.
Es findet es vielleicht leicht.
Und das Glück macht dann auch glücklich.
Ja, aber der Billy Wilder hat da schon auch was gesagt, ne?
Ja,
es fällt schon auf, dass die Tüchtigen immer auch ein bisschen mehr Glück haben als die Bautschaft.
Ist das statistisch erwiesen?
Nein, ich weiß es nicht, aber es klingt für mich sehr, sehr plausibel.
Mhm. Also ich könnte da vielleicht anschließen, ja. Weil das wäre genau das, wo ich jetzt auch ansetzen wollte. Ich unterschreibe das total mit dem Glück. Ich würde vielleicht noch diesen Schritt zurückgehen, und zwar in meiner eigenen Geschichte, weil mich das irgendwie angestoßen hat, zurückzudenken. Letztes Jahr, ich bin ja vom Leistungssport in die Beratung dann voll gegangen eigentlich, war davor das schon parallel gemacht. Und das war während Corona, also während dem ersten Lockdown dann eigentlich das entschieden. Und gegen Ende des ersten Lockdowns kriege ich irgendwann einen Anruf von HR-Chefin, großes Unternehmen, und ja, und macht Ruderworkshops, so möchte sich machen. Sie hat mich ähnlich auch im Fernsehen gesehen, beim Auftritt, wo ich auf der Brust hatte einen Sticker mit bernhardsieber.at und dort halt dann damals die Angebote drauf. Die Website war aber zu dem Zeitpunkt dann sogar offline. Da haben sie jetzt trotzdem versucht, hat mich angerufen. Daraus ist meine größte und ähnliche Kooperation entstanden, wo bei mir jetzt im Prinzip 80-90% meines Umsatzes im Moment liegen. Und daraus wieder entstanden. Und ich wurde in dem, und das ist jetzt der Punkt, ich wurde zu dem Zeitpunkt von vielen von den Teamkollegen auch damals ein bisschen belächelt. Ah, mit deinem Sticker auf der Brust und hin und her und Sponsoring und was weiß ich. Aber ich hatte, und das wollte ich jetzt diesen Schritt zurückgehen, diese Bereitschaft damals eigentlich immer irgendwie zu versuchen. Ich glaube, diese Grundmotivation zu tun, Bereitschaft zu zeigen, die braucht schon. Und das habe ich auch im Sport in einer anderen Hinsicht ganz, ganz intensiv erlebt. Wenn mal das Ziel, wobei ich da gleich zu bedenken gebe, ob der Leistungssport mit diesem Besiegen und Wettkampfelement die Metapher ist, die wir im Moment brauchen für die Welt, weiß ich nicht, stelle ich jetzt mal eine Frage. Aber in dem Fall, wo ich da drinnen war, in diesem höher, weiter, schneller, da braucht schon die Grundmotivation, um diese Belastungen, die auf einen dazukommen, durchzumachen. Und ich habe selber erlebt, was passiert, wenn die mal nicht mehr da ist. Und dann geht es schnell nach hinten. Also das war dann eine Zeit, wo ich wirklich psychologisch und körperlich am Boden war. Nämlich wirklich am Boden. Und dann für mich, und dann sind wir bei der Veränderung, und dann schließe ich mal meine Einstiegsrunde, ist für mich eigentlich der Punkt gewesen, wo ich sage, okay, ich brauche was anderes, als wie die Motivation, der Schnellste zu sein. Und da bin ich dann eigentlich von einem Ziel von außen in der Zukunft mehr wieder zu einem Ziel gekommen, wo ich gesagt habe, ich möchte, in dem Fall mit meinem Bruder, mit dem ich alle großen Erfolge erreicht habe im Zweier, ich möchte mit ihm noch einmal das Beste geben, was geht, und noch einmal da was draufsetzen, noch einmal diese Zusammenarbeit verbessern. Und das war dann ein neuer Antrieb, der plötzlich von innen heraus war, und das hat wiederum neue Motivation für mich gegeben. Und das war dann halt im Leistungssport, das ist das Schöne am Sport, war so offensichtlich, weil plötzlich ein Training wieder gegangen ist. Man hat wieder die Leistung gebracht und nicht irgendwie so über ein paar Monate, sondern das war dann plötzlich, wo das Ding da war, von heute auf morgen auch wieder spürbar. Und ich glaube, da ist schon ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, wenn diese Grundmotivation, Bereitschaft zu zeigen. Danke für die Jugend.
Und die braucht es aber auch für die Veränderung. Das höre ich jetzt schon heraus, weil davor waren sie schon ein bisschen müde ausgebaut, wären da eigentlich nicht mehr so richtig motivierbar gewesen. Aber durch diese neue Motivation, durch dieses neue Ziel, ist das wieder angefacht worden.
Also das ist, wenn ich darf, ich glaube auch, also ich sage immer, für mich ist dieses Feuer in den Augen, das ist so die Grundlage. Also du siehst ja auch, wenn du bei Unternehmen jetzt bist und dort irgendwo was lostrittst oder mit Menschen arbeitest, es ist so der erste Funke, wo du sagst, da geht was, oder das ist jetzt einmal so, die hören sich das an, und weil man es halt macht, und gerade neues Arbeiten, das ist ein schönes Wort, das interessiert jetzt jeden, machen wir halt auch, oder wir machen halt auch sowas. Ja. Das wird nicht funktionieren, und das ist immer, du merkst das dann auch, du brauchst dann die Menschen da drinnen, die müssen eben all die Dinge, die ihr gesagt habt oder sie gesagt haben, die müssen dabei sein. Aber das ist, wenn dieses Feuer in diesen Augen nicht da ist, die Bereitschaft vielleicht auch einmal über eine Schmerzgrenze hinauszugehen, was auszuprobieren, aber auch zu sagen ist, ich stehe auch wieder auf, wenn ich hinfalle. Also so, diese Linie geht ja nicht so senkrecht nach oben, sondern die bewegt sich ja rauf, runter. Und dafür brauchst du diesen inneren Motor. Die hohe Gefahr ist halt auch, das haben Sie auch oder du auch gesagt, man muss halt auch immer wieder schauen, ob man noch in die richtige Richtung rennt. Weil was man halt auch oft sieht, ist, Menschen laufen mit einem, ich sage das mit einem Stadtplan von Wien in London herum und wundern sich, dass sie nicht an ihr Ziel kommen. Und das ist halt so auch ein bisschen dieses bewusst auch einmal stehen bleiben, durchschnaufen und noch einmal sagen, es macht das gerade noch Sinn. Und da bin ich bei dem, was Sie gesagt haben, also dieses auch wieder pausieren, und es muss nicht nur sein, nur wenn man motiviert ist, dass es dann erfolgreich ist, dass man es schafft, dass es auch gesund für einen ist. Ja, das muss man auch sagen, diese Faktoren spielen ja auch.
Das Funkeln in den Ohren, also die Leidenschaft, also ich kann mich auch überhaupt nicht mit diesem Zitat identifizieren. Ich stehe ja, haben wir doch, so heilsam bei einer Motivation sein, also ich kann es auch nicht einordnen, weil ich denke auch, Motivation ist wichtig, aber ich glaube, das besteht, wann bin ich motiviert, wenn es aus mir selber kommt, wenn ich Leidenschaft habe für das, was ich tue und wie ich es tue. Und das Wie verändert sich permanent, weil sich ja auch die Welt um mich herum ändert, ob ich das will oder nicht. Und gerade, weil Sie auch die Veränderung gesagt haben, diese zwei Typen, also ich persönlich, nein, ich mag keine Veränderung. Ja, also ich hasse Veränderungen, weil das ist mühsam. Das kostet Kraft, das kostet Energie, das kostet mir Nerven, das kostet meine Familie vielleicht auch Nerven. Also ich mag mich eigentlich nicht bewegen, weil ich sitze ja gut, das ist gemütlich und schön und ich kann ja das, was ich kann und passt. Aber ich kann mich dem nicht entziehen. Und da, glaube ich, kommt die Motivation rein, zu verstehen, da tut sie was und ich will weiter sinnstiftende Arbeit leisten, mein Bestes geben, also muss ich mich bewegen. Ja. Und nur mit einem Team, also ich empfinde so, ich brauche Leute, die sagen, schubs. Ja, jetzt geh auf das Boot da auf. Das brauche ich und das weiß ich, aber ich arbeite nicht für mich allein. Also ich bewundere jeden, der sagt, ich baue mir selbst eine Firma auf, weil ich mir denke, das muss arg sein, du bist für alles verantwortlich, die Last, der Druck. Ich weiß genau, wie ich angefangen habe. Also ich glaube, Motivation, Team und Leidenschaft würde ich als diese drei Faktoren, schön, die für mich irgendwie sehr zusammengehören. Ja. Ja.
Ich danke Ihnen auch für Ihre Offenheit, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, ein bisschen hat das Zitat provoziert. Ja? Also es ist, Sie sind da nicht so ganz easy-cheesy drüber hinweggegangen, sondern haben sich durchaus da so Ihre Gedanken gemacht und es hat auch ein bisschen was angekratzt bei Ihnen. Das finde ich sehr schön. Herausgehört habe ich bei Ihnen allen, dass Sie sagen, ja, Motivation, das mag schon ein gewisser Grundfaktor sein, aber da kommt schon auch noch viel dazu. Die Grundmotivation ist aber ein wichtiges Faktum. Hier bin ich jetzt auf was gestoßen, was ich gerne gleich vertiefen möchte, nämlich die Frage, ich meine, wir haben ja jetzt viel davon gesprochen, was sozusagen motiviert jetzt jeden Einzelnen, ja, wie komme ich dann selber in Bewegung? Sie haben jetzt zum ersten Mal auch so die Perspektive des, wie kommt jemand anderer in Bewegung? Ja? Sie arbeiten ja auch oft in Teams und ohne jetzt schon auf das Thema Führung gehen zu wollen, da werden wir noch ganz viel drüber sprechen, möchte ich schon nochmal drauf schauen, was treibt den Menschen ihrer Erfahrung nach an, sich auf was Neues einzulassen, wenn das jetzt nicht augenscheinlich das ist, was die wollen. Ja, also wenn genauso diese Situation entsteht, wie Sie sie jetzt beschreiben, so ich persönlich muss mir eigentlich jetzt gar nicht, dieses Hurra, das dann so entsteht in manchen Firmen, also ja, wir machen jetzt, ich muss es eigentlich nicht unbedingt haben, ja, ich mache halt ein bisschen mit, ja, ja, hurra, hurra, eh gut, aber eigentlich habe ich es nicht wirklich so im Gespür. Was treibt den Menschen ihrer Erfahrung nach an, sich dann doch drauf einzulassen? Also wo muss man da hin mit der Motivation?
Ich glaube, Orientierung geben ist einmal ganz wichtig, ja, zu verstehen, ich meine, Veränderung, warum tue ich das? Ja. Also nur weil es lustig ist eben und das ist jetzt neu, weil alle arbeiten neu, das machen wir auch, ist kein Grund. Ja? Also ich brauche Orientierung, warum mache ich das Ding? Da muss ich verstehen und ich glaube, das ist wichtig, jedem Einzelnen zu geben und Gott sei Dank tun wir das sehr intensiv bei uns auch. Was heißt das jetzt für die konkret? Wird das wehtun? Dann sag's aber. Dann sag, hey, das wird jetzt echt anstrengend, das nächste halbe Jahr, aber dann hast du dieses oder jenes. Gibt's eine Erleichterung für mich oder kommt mir Arbeit zu? Also ich muss verstehen, was passiert als großes Ganzes, aber auch, was heißt das für mich persönlich? Weil wir arbeiten jetzt alle in einer neuen Art und Weise. Ja, also dann macht das halt mal der Vorstand, das ist schön, kostet mir das, trifft mir das überhaupt? Ist das für mein Leben eine Verbesserung, eine Einschränkung? Was macht es mit mir? Und ich glaube, das ist wichtig, da auch den Freiraum zu geben, zu sagen, ich habe Angst, ich fürchte mich vor der Veränderung, ich habe Angst, dass ich es nicht schaffe, dass ich zu blöd bin, die Digitalisierung nicht hinkriege, ich käme mit dem Handy nicht aus. Wir haben ja gerade bei uns in der ja, und ich will es nicht, weil ich brauche das nicht. Ja, das habe ich gebraucht, geht auch so. Und ich glaube, je breiter die Vielfalt in einem Unternehmen macht sie stark, weil ich erlebe das sehr oft, dass Lehrlinge zu mir kommen und mir was zahlen am Handy. Mhm. Und die erste Frage ist, wozu brauche ich das Ding? Und die machen genau das. Sie sagen mir, was kannst du danach leichter, besser? Und ich bin immer wieder begeistert. Ich brauche halt 3 Tage länger, wie ein junger Mensch. Okay, und es ist Arbeit für mich. Aber ich sehe, hey, cool. Voneinander kann man extrem viel lernen. Und ich glaube, das macht es am leichtesten, wenn ich wen an meiner Seite habe, der mir genau diesen Schubs geben kann. Hey, komm, wir machen das. Du bist nicht allein. Wir schaffen das gemeinsam. Ich glaube, dann fühlt sich Veränderung nicht negativ an, sondern wirklich als, wir gemeinsam gehen einen neuen Weg. Und alleinig geht es, glaube ich, noch immer ein bisschen schwieriger als gemeinsam. Ja.
Jetzt frage ich doch einmal auch die Menschen, die in der Beratung sind. Das klingt ja jetzt danach, wenn ich nur den Nutzen gut sichtbar mache, den es für jeden Einzelnen hat, dann kriege ich auch Motivation gut rüber. Ist das so leicht? Kann man das so ohne weiteres? Wie sehen Sie das, Herr Musi?
Leicht ist es gar nicht. Der Nutzen allein wird nicht reichen. Das ist ein verkäuferischer Zugang, der auch gut ist. Aber ich glaube, Menschen tun auch Dinge wegen anderer Menschen. Ich lasse mich auf etwas ein, weil es andere auch tun. Das funktioniert dann ganz besonders gut, wenn ich die anderen mag, wenn mir die sympathisch sind. Und da rede ich jetzt nicht von den Führungskräften, sondern von Peers sozusagen. Ja, einfach andere Menschen, mit denen ich irgendwas gemeinsam habe, mit denen mich was verbindet, ja, und die ich mag. Und dann mache ich dann eher mit, und lasse mich auch vielleicht auch etwas ein, das ich noch nicht durchschaue, von dem ich den Nutzen noch nicht verstanden habe. Okay. Und wo es auch irgendwie ungewiss ist, aber ich bin zumindest nicht allein, das ist ja auch schon ganz gut, hilft gegen Angst, nicht allein zu sein.
Mhm. Orientierung, Ehrlichkeit, habe ich jetzt auch gehört, einen guten Blick drauf, was kann diese Zukunft bringen, was kann sie auch für mich bedeuten, dann die durchaus diese Frage nach, in welcher Gemeinschaft befinde ich mich da, ja, und ist die für mich wichtig, ist die für mich relevant, mache ich es vielleicht schon allein auch deshalb, um Teil dieser Gemeinschaft zu sein, genau, oder zu bleiben, ja. Wie geht es Ihnen mit dem Gesagten, Herr Schmutzer?
Nein, das unterschreibe ich. Also ich sage immer so, das Erste, was wir oft sehen, ist der Versuch von vielen, sie wollen dann, für sie ist es, sie wollen alle mitnehmen, sie erzählen es einmal und vielleicht ein zweites Mal und dann muss ja jeder begeistert sein, weil ihnen taugt es auch. Und ich versuche immer zu sagen, es wird nie allen fallen. Man muss einfach akzeptieren, dass das vielleicht für gar nicht gut ist. Ja, denen fällt das nicht. Und das ist nichts Schlimmes. Also es muss ja nicht jeder begeistert sein und er braucht vielleicht auch mehr. Und das andere ist sehr trivial. Also ich habe immer so das Gefühl, wenn Veränderungen kommuniziert werden, dann kennt das eine gewisse Gruppe, kennt das wahrscheinlich schon sehr lange, für die ist das dann schon selbstverständlich und klar. Und ich sage immer, wenn euch es langweilig ist, dann redet noch einmal dieselbe Länge drüber, weil es gibt ganz viele, die brauchen das öfter, die haben nicht das Verständnis und du musst einfach diese Zeit nehmen. Also mir ist die Grundlage, und das sehe ich jetzt, das passt jetzt eben in diese Veränderung. Ich glaube, wir haben noch immer in Österreich sehr oft die Situation, dass Führungskräfte das irgendwie nebenbei machen. So gefühlt irgendwie identifizieren sie sich irgendwas Fachliches und Führung ist so, viele Mitarbeiter haben ist noch immer wichtig, weil habe ich vielleicht das Eckbüro oder was auch immer. Und dass das aber eigentlich eine große Verantwortung ist und in sehr viel Zeit auch in Anspruch nimmt, die du dir übernehmen musst. Und die ist halt nicht so, ich kann gerade am Montag zwischen 10 und 11 und da mache ich das schnell, ja, und der Rest ist egal. Da arbeiten wir noch und das poppt gerade immer mehr auf. Ich meine, wir reden schon lange drüber und Führungscoaching und so weiter. Das ist alles, glaube ich, nichts Neues, aber es ist halt fachlich da. Aber ins Herz und in den Kopf, da fängt das gerade erst an in den Änderungen. Ich glaube, da haben wir noch einen Weg vor uns.
Also da ändert sich eigentlich auch das Bild oder die Rolle der Führungskraft massiv eigentlich.
Ich meine aber schon.
Ja. Ja. Wir reden schon lange drüber.
Eigentlich im Beruf.
Ja. Ja. Genau. Der eigentlich daneben wahrscheinlich nicht mehr viel zulässt.
Nein, das ist ein Beruf, genau.
Ja. Ja. Wie erleben denn das Ihre Führungskräfte, die da mit Ihnen auf dem Boot rudern?
Ich glaube, dass man in der Gesamtentwicklung irgendwo dort stehen, wo wir es einmal verstanden haben. Und jetzt, glaube ich, gilt es darum, viele dorthin zu führen, nämlich im Sinne des Coachings und des Begleitens. Jetzt gilt es darum, einmal zu sagen, okay, wo stehe ich jetzt tatsächlich, einmal dieses Fremdbild reinzuholen. Das ist also das, was ich viel mache, dann eigentlich Fremdbild, Mitarbeiter-Sicht aufzuzeigen den Führungskräften. Und das Zweite ist das, was ich auch sagen muss, was mir so kommen ist beim Zuhören. Ich glaube, dass es in der Vergangenheit, sofern ich das sagen kann, in meinem jungen Alter viel drum gegangen ist, ist so, das eine ist so, mich selbst zu verwirklichen, wo ich lang drinnen war und du willst diese Selbstverwirklichung und so weiter und so fort. Und das andere ist irgendwie das, die wo dazugehören wollen. Das haben wir irgendwo so beides jetzt gehört schon in der Diskussion. Ich glaube aber, dass der nächste Schritt ist und nicht das irgendwie, und ich kann es nicht genau greifen, glaube ich, eine Art Balance ist zwischen diesem einzigartig zu sein und dazuzugehören. Ich glaube, dass wir beides brauchen als Antrieb. Dieses, ich bin wo besonders. Ich glaube, das wollen gerade die jungen Menschen spüren, aber gleichzeitig auch diese Sicherheit, wo dazuzugehören.
Ich möchte da noch einmal hinein in die Frage, wie gehen wir mit diesen beiden großen Motivationsformen intrinsisch und extrinsisch um? Also in der Motivationsforschung geistert das ja ohne Ende herum, dass nur die intrinsische Motivation sozusagen die gute ist, ja, und die extrinsische ist fast schon der böse, sie schütteln schon den Kopf, genau. Welches Verhältnis dieser beiden, oh, es weht ganz schön, welches Verhältnis dieser beiden oder wie stehen die zueinander und was glauben Sie, brauchen wir in Zukunft von zwischen diesen äußerlichen Faktoren, diesen Hygienefaktoren der extrinsischen Motivation, die von außen kommt, und den eigenen Bedürfnissen. Haben Sie da?
Also ich glaube, es muss sich die Waage halten, weil, also ich sogar, es wäre eine Lüge zu sagen, also ich bin tief befriedigt von meiner Arbeit und des Ohrs. Ich meine, da wollte ich auch eine Rechnung zahlen. Ja, das ist
ja, genau.
Also ich glaube, das ist auch der gute Ansatz, den wir auch fahren, auch schon bei den Jüngsten, also bei unseren Lehrlingen zu sagen, es muss der Spaß machen, weil sonst macht es keinen Sinn, was du tust. Und das ist schwieriger als Kunde. Das spüre ich auch als Kollegin oder als Führungskraft oder Ausbilder, was auch immer. Diese Leidenschaft, dieser innere Antreiber, und der ist bei jedem ein anderer. Ja, das wäre jetzt zu einfach zu sagen, das ist bei jedem gleich. Und auf der zweiten Seite auch monetäre Anreize, Weiterbildungsmöglichkeiten. Ich sage bei mir selber auch, ich meine, ein richtig teures Seminar, was ein paar tausend Euro kostet, ich meine, das überlegst du, wenn du es privat zahlen musst, 3, 4, 5 Mal, wenn ich das in meiner Urlaubszeit machen muss. Wenn mein Arbeitgeber sagt, das ist Anerkennung dafür, was du getan, geleistet hast, und ich sehe, du willst noch mehr, kaufe ich dir das, schenke ich dir das, das ist schon ein toller Antreiber auch, ja, weil damit tue ich mir was Gutes und der Arbeitgeber tut es im Endeffekt ja auch selber was Gutes und es pusht wieder die Motivation. Und ich glaube, das muss sie einfach die Waage halten, denn also ich kenne niemanden, der nur äußere oder nur innere Antreiber hat. Das, ja, ich meine, wenn ich vielleicht Millionäre wäre, ist mir wurscht. Aber selbst dann, Geld drückt auch Anerkennung aus.
Es steckt ja in der extrinsischen Motivation auch sehr viel, genau wie Sie richtig sagen, jetzt Anerkennung drinnen. Und Anerkennung gibt ja auch wieder sehr, sehr viel Treibstoff für die Motivation.
Absolut.
Sie haben jetzt gerade gesagt, naja, dieses intrinsische Motivation ist ja für jeden was anderes. Selbstmotivation wird für jeden von etwas anderem befeuert. Darf ich Sie mal fragen, haben Sie so das Gefühl, dass es so wahnsinnig leicht ist, drauf zu kommen, was einem so antreibt? Also ich meine, ich finde es schon bei mir selber sehr schwer, geschweige denn, wie komme ich denn drauf, wie mir anvertraute Menschen das erleben. Was haben Sie da so in Ihrem Alltag für Erfahrungen?
Mir fällt was Banales von mir selber ein. Wie komme ich denn drauf, was mich antreibt? Na gut, wenn man auf dem Weg ist, irgendwann eine reifere Persönlichkeit zu werden, und das geht offenbar das ganze Leben lang, besser es wird nicht auf.
Ja. Nie fertig.
Dann probiert man sich ja vielleicht aus und probiert verschiedene Sachen aus, Dinge, Tätigkeiten, Aktivitäten, und kommt dann halt drauf, was einen antreibt. Vielleicht überrascht es einen manchmal. Mir ist etwas passiert. Es gab so eine Zeit, da sind alle rund um mich herum laufen gegangen. Ja, laufen ist cool, Fitness, Sport, bla bla bla. Ja. Und ich habe Laufen immer wirklich unfassbar langweilig gefunden. Erstens war es anstrengend. Und zweitens, ich habe nie verstanden, warum ich das machen soll. Warum soll ich da Runden im Park ziehen, entlang eines Flusses und dann mich abschwitzen dabei. Und ich war auch schlecht dabei. Ich habe es auch recht bald aufgegeben. Und ich bin dann irgendwann draufgekommen. Später hat mir einer gesagt, du, ich gehe dann... Ich glaube, die Buben waren gemeinsam in der Schule und ich habe den kennengelernt und gesagt, ich spiele einmal in der Woche Basketball. Ja, und der war Basketball super. Aber das war das Einzige, wo ich sportlich halbwegs.
Also Sie Jugend, sind ja auch recht groß.
Ja,
ne?
Genau.
Also Sie haben einen gewissen Wettbewerb.
Richtig, bist du groß, bist du Basketball. Ja. Nebst verschiedenen dummen Witzen war das Netteste, was man zu dem Thema gesagt hat, bin ich da mitgegangen. Ja. Und dann haben wir Basketball gespielt eine Weile. Das war völlig unprofessionell, nur per Herz. Ich bin draufgekommen, dass mir das unfassbar viel Spaß macht. Dass ich unfassbar viel laufe. Und ich glaube, dass es diesen Mechanismus so einfach, der klingt, wahrscheinlich auf anderen Ebenen auch gibt. Und man muss halt draufkommen. Und man kommt halt erst drauf, wenn man sagt, ich probiere was Neues, ich probiere was anderes, ich gehe mit anderen mit. Und ich wollte dann zur Motivation doch noch was anderes, auch dann von der extrinsischen her. Was extrinsisch sehr gut funktioniert. Extrinsisch geht nicht besonders gut. Ja. Ja, aber schon. Ja. Das Seminar, das ich mir wünsche, wird mir als Anerkennung geschenkt. Wow. Treibt mich an, fühle mich belohnt, wertgeschätzt, motiviert mich, verstehe ich. Nehme ich auch. Ja. Aber von der anderen Seite geht es noch viel leichter. Kann ich von außen Leute demotivieren? Geht gut. Kann mich mein Chef motivieren? Weiß ich nicht. Kann mich mein Chef demotivieren? Glaube ich, geht sehr gut, wenn er das Richtige macht. Ja. Also es gibt schon einen Einfluss von außen auf Motivation, also extrinsisch. Ich weiß nicht, ob in beide Richtungen gleich gut geht. Demotivation geht es recht gut.
Nein, also das stimmt. Im Prinzip, wenn du jetzt dieses Vertrauen hast, das musst du dir erst erarbeiten und das passiert nicht auf Knopfdruck, nur weil du jetzt Führungskraft bist, dann kommst du in diese Balance hinein, weil dann verstehst du die Leute ein bisschen besser und dann reden sie offen. Weil ich sage immer so, ich finde das immer spannend, wenn diese Mitarbeitergespräche standardisiert irgendwo gemacht werden. Wir haben sie gemacht, nach irgendeinem Fragebogen vielleicht eine Stunde verbracht. Aber ob du jetzt wirklich weißt, was diesen Menschen antreibt oder ein offenes Gespräch. Und dafür muss man aber selber offen sein. Und ich glaube, da haben ja noch viele Angst, weil du natürlich dann auch angreifbar bist. Und es ist ja schon angenehm, wenn man sagt, man kann sich hinter Zielsystemen und ich weiß nicht was verstecken. Und das hat man ja sehr oft. Ja, man sagt, sehr, sehr angenehm, wir haben irgendwelche Vorgaben und dann wird er die drei Dinge erfüllen und dann wird er befördert. Und man muss ihm nicht sagen, ist vielleicht, da hast du, ich sag dir jetzt, wo ich glaube, du musst dich verändern. Das ist, du musst ja ganz mehr aus der Deckung raus, als wenn du sagst, irgendein Modell sagt, du musst das tun. Ich weiß nicht, ob jede Führungskraft, die gerade Führungskraft ist, das ist im Sinn gesagt, ob die das weiß, was das heißt. Oder das ist jetzt irgendwie noch in den Köpfen, man muss das sein, ja, weil das ist wichtig. Und ich glaube, diesen Nimbus muss man mal wegkriegen. Das sollen auch die Menschen machen, die das gerne machen, ja, die vielleicht auch quasi einmal so dieses Grundfeuer haben. Das kann nicht jeder, davon bin ich auch überzeugt. Und es ist auch nicht schlecht, wenn es nicht jeder kann. Aber das sind wir auch nicht. Also das ist so, du hast in vielen Dingen ist das noch, wenn du das nicht kannst, dann wirst du deinen Weg nicht machen. Jetzt will jeder zu einem gewissen Grad, im gewissen System, die Leute wollen nach oben, das spürst du ja auch.
Und das sind dann ganz schwierige Diskussionen. Und das siehst du, sehe ich bei uns im Unternehmen, das sehe ich bei vielen anderen Unternehmen. Da demotiviert man dann sehr viele gute Leute, da verliert man was. Das, über das redet man aber auch ganz selten, weil mich interessiert dann immer nicht so wie die Quote der Aufnahmen, sondern eher so wie, welche guten Leute haben wir verloren. Also nicht am Prozentsatz, sondern auch ehrlich einmal tief in die Augen schauen, waren das jetzt eigentlich die Top 10, die wir gehabt haben? Und darauf sollte man nachdenken. Ja, und nicht schon wieder, jetzt hat die Führungskraft, sind 3 Mitarbeiter gegangen, das ist dann eine rote Ampel, dann wird ein Gespräch mit ihm geführt. Wo ich sage, kann auch einfach sein, dass die 3, keine Ahnung, was sich neu erfinden. Wo ich sage, die sind glücklich, die sind zufrieden, die wollen trotzdem was anders machen. Das ist zwar natürlich schade, aber das ist ein ganz normaler Lebenszyklus und den haben wir noch nicht abgebildet, weil den kann man nicht kontrollieren und steuern. Wir wollen ja alles kontrollieren und steuern in großen Unternehmen. Ja. Das ist so mein Eindruck. Ja.
Ich höre jetzt heraus, der Prozess, um herauszufinden, was motiviert jemanden, oder wann ist er wirklich auch mit Leidenschaft bei der Sache? Ist ein höchst individueller, kann sich ganz, ganz stark durch externe, durch interne Faktoren zusammensetzen. Und es gilt tatsächlich auch herauszufinden bei sich selbst, bei jedem Einzelnen, aber auch bei dem Team, das einem verantwortet ist oder überantwortet wurde, dass man da gut drauf schaut, was sind so die Antreiber der Menschen. Jetzt erlebe ich immer wieder auch eine Diskussion um die junge Generation und ich höre immer, was die alles antreibt und was die motiviert. Und ich habe da fast so ein bisschen, bei mir ist so der Eindruck entstanden, jetzt schubladisiert man da so eine ganze Generation, weil denen muss man viel Work-Life-Balance geben und ach, die sind gar nicht mehr so mit dem Geld zu motivieren. Nein, das wollen die alles. Und ich höre, in mir ist dann so oft so ein ungutes Gefühl, ist es wirklich bei allen dieser Jungen? Und wie erleben Sie das mit der jungen Generation? Lässt sich das überhaupt in Generationen einkasteln? Vielleicht frage ich das Sie, Frau Leitner, besonders, weil Sie es ja auch mit diesen jungen Menschen zu tun haben, sehr viel, jetzt besonders in ihrem beruflichen Umfeld. Lässt sich das überhaupt klassifizieren in dieser neuen Generation?
Nein. Also definitives Nein. Ich hab vor allem junge Burschen, die sagen, Führungskraft. Ja. Wieso? Na, ich will andere rumkommandieren. Ja. Okay, mit 15 akzeptiere ich das, ist okay. Ja?
Geht noch durch.
Ja, nehme ich noch als Motivation an, ist okay. Ja? Ich habe eben auch viele, viele Lehrlinge, die sagen, ich möchte einen sicheren Job. Ich möchte diese Sicherheit, ich steige bei euch ein, dann habe ich wirklich unterschiedlichste Karrierewege und muss nicht Angst haben, ihr schmeißt es mir raus, weil es gerade wirtschaftlich schwierig ist. Und natürlich ein großes Unternehmen, Bank Austria, Bankenlandschaft, auch während Lockdown, na klar haben wir offen. Ich kann keine Filiale einfach zusperren, weil man denkt, naja, los, muss lieber bleiben. Also dadurch, dass wir systemkritische Infrastruktur sind, ist das hardcore, war auch heftig, auch für die Jungen. Aber die haben gesagt, Gott sei Dank dürfen wir arbeiten. Wir sehen so viele, die jetzt daheim sitzen und nicht mehr wissen, Netflix 17 Mal auf und angeschaut, ich will arbeiten, ich will raus, ich will tun, ich möchte etwas Sinnvolles mit meinem Tag machen. Also das merken wir ganz, ganz stark, da hat Corona bei sehr vielen eine Veränderung im Denken geschaffen. Das merkt man auch in der Motivation. Ja, es ist immer wieder tief drinnen. Das gehört, glaube ich, auch zum Leben dazu. Also auch du hast das vorher gesagt, dieses Wellenartige, weil es geht nicht gerade bergauf. Aber es gibt jegliche Art von Motivation, innere Antreiber, äußere Antreiber.
Und zwar über alle Generationen hinweg,
oder? Ich denke über alle Generationen. Ja. Und ich möchte auch, Sie haben es das so schön auch erklärt, ich war 17 Jahre im Vertrieb draußen in einer Filiale und habe das geliebt. Also je mehr Kunden, je mehr Stress, je mehr kaputt war, desto mehr war mein Element. Ja? Also Troubleshooter, yes. Mhm. Und haben wir auf Finanzierungen spezialisiert.
Das ist auch Ihre Motivation. Das soll bitte was kaputt werden.
Vielleicht auch daher vorher dieses vertriebsorientierte, dieser Ansatz, ja, weil das kriege ich wahrscheinlich nicht raus. Aber ich habe mir gedacht, also wenn einer rausgeht und eine Finanzierung kriegt, der strahlt, das ist ein Wahnsinn, das Gefühl, das ist also meins. Und dann habe ich die Chance gekriegt, weil große Bank, tausende Jobmöglichkeiten in HR zu gehen und haben mir gedacht, da fange ich bei Null an, ich habe keine Ahnung von nichts und bin draufgekommen, das ist es. Und mein jetziger Job, also ich frage mich immer wieder, wenn es den Karten, wo es durchdauern, ich habe keine Ahnung, weil ich das Gefühl habe, da bin ich zu Hause. Aber da habe ich halt auch älter werden müssen, da habe ich auch die Phase mit, ich habe kleine Kinder zu Hause, da passt nicht jeder Job, nicht jede Karrieremöglichkeit. Führungskraft zu sein mit vielleicht 2 kleinen Kindern daheim geht sicher, aber will ich das? Und diese Frage sollen sich auch unsere Lehrlinge stellen, was ist denn dein Lebensziel privat und welcher Beruf passt dann auch dazu? Weil 60 Stunden pro Woche arbeiten, das muss da halt irgendwo, die Zeit muss da woanders abknapsen. Ich glaube nicht, dass es ein Generationenthema ist. Ich glaube, Corona hat viel bei vielen, auch bei älteren Kolleginnen und Kollegen, erzeugt, noch einmal diese Motivation, diese Antreiber zu hinterfragen oder überhaupt zu finden. Okay. Hat es jeder gefunden?
Ja, ich glaub nicht. Das ist ja nämlich auch genau die
manchmal
Frage.
Manchmal Glück, so wie Sie es gesagt haben. Manchmal Zufall, weil mich wer mitnimmt, aber ich glaube nicht, jeder hat es gefunden. Ja.
Herr Stekowitsch, wollen Sie vielleicht aus Ihrer Geschichte ein bisschen erzählen, wie sind Sie, über, an welcher Stelle war welche Motivation wichtig und was bedeutet Motivation in Ihrem Unternehmen?
Viele Bereiche, aber ich möchte dann ganz kurz noch anhaken. Ich kann mich erinnern, am ersten Lockdown im März vorigen Jahres, also wenn ich gewusst habe, wie geht es und so weiter, dann haben wir das, was dann später da AF gemacht hat, haben wir vorher gemacht, haben wir gesagt, irgendwie müssen wir zu unseren Kulturen kommen, und die werden nur ernten, was wir im März setzen. Und dann bin ich halt zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegangen und gesagt, du, wir sind jetzt in der Situation, wir werden jetzt da in der Kulturentstehung 12 Leute, aber 12 schafft man nicht. Also, 4 können bei uns wohnen, also dann sind die zu uns gezogen, also wir können uns jetzt garantieren. Und die waren total motiviert. Und in einem Gespräch auch noch, also da wurde rausgekommen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für eine Mitarbeiterin und Mitarbeiter, die Sicherheit zu haben. Zu wissen, so ist da in anderen Betrieben sind nur in Teilzeit geschickt worden, sind nur entlassen worden und bei uns ist niemand entlassen worden. Wir haben in der Phase, wo man nicht wusste, um wie es uns geht und wie das Ganze ausgeht, wir haben für uns gesagt, okay, vielleicht schaffen wir es dieses Jahr, dass wir mit null abschließen. Und wir haben gesagt, okay, ob es jetzt schwierig ist, haben sofort in dieser Phase eine Lohnerhöhung gehabt, 25%, auch für die, die zu Hause waren. Und gesagt, es ist schwierig für euch, als ob es euch ein Kredit reden, jetzt kennt ihr gar nichts, was das ist. Wir schaffen das. Und dann in dem Jahresgespräch ist ja das Allentscheidendste dann gewesen, was gesagt haben, diese Sicherheit und den Dank, dass das nicht hängen. Nicht hängen bleiben sind in dieser Zeit. Ja. Ja, Motivation für mich immer, viele Sorten insgesamt. 7000 Sorten an Obst- und Gemüse lagern. Und für mich, ich kann sagen, das ist eh genug. Ja, aber ich hole mir immer ein Thema, was mit mir nichts zu tun hat. Ein völlig anderes Thema in den Betrieb einer, natürlich Gemüse oder Obst, was mit uns nichts zu tun hat. Also heuer sind 70 Sorten Melanzane, heute waren es um die 80 Sorten. Basilikum.
Ich spüre eine gewisse Sammelleidenschaft.
Nein, es ist dieses Erlebnis, was Neues zu entdecken.
Aha, okay.
Eine Kulturpflanze zu entdecken, die mir war die Stinkfahrt, nur Paradeiser zu machen.
Okay.
Obwohl wir da ja viele Sorten haben, aber ich will einfach was anderes aussehen. Okay. Also, das gehört noch zu uns dazu. Und das ist immer Veränderung. Und immer offen zu sein, und es entsteht auch immer was Neues.
Ist das auch etwas, das Ihr Unternehmen prägt? Also, dass Sie sagen, immer auch diese Suche nach etwas Neuem, das sind Sie natürlich, das habe ich verstanden, aber das ist auch etwas, was ein Zweck des Unternehmens ist. Wissen Sie, worauf ich hinaus will?
Doch nicht ganz.
Also, sagen Sie, dieses Unternehmen habe ich auch deshalb gegründet, damit wir diese Vielfalt sozusagen neu entdecken für die Menschen da draußen, also dass sozusagen ein höherer Sinn drüber liegt. Verstehen Sie, worauf ich hinaus will?
Ja. Ja, ich meine, es ist natürlich für mich total gesellschaftspolitisch das total wichtig,
ja,
zu wissen, es gibt derzeit der Markt mit 5 oder 10 Hybridsorten Paradeiser gedeckt, wie man sagt, das ist eigentlich das wichtigste Obst.
Ja.
Für die Konsumenten ist es noch immer Gemüse, das beliebteste Gemüse, was mehr und für Österreicher ist. Ja. Und da gibt es weltweit 300.000 Sorten. Und wir minimieren das runter auf 10 Hybridsorten weltweit. Ja. Das ist eine Tragödie.
Ja.
Und da möchte man schon provokant sein, nachdenken, die Menschen zum Nachdenken bringen und einfach dieser Industrie keine Ruhe lassen.
Ja.
Und so will man sich auch immer wieder Themen, weil das Thema kannst du genauso, ob das jetzt auf Äpfel bezogen ist, ob das auf Erdbeeren, das kann ich auf alles hin tun. Ja. Ob das Quitten sind, wie Sorten Quitten, es gibt ja, wenn ich halt ein Gemüseregal anschaue, das ist die größte Beleidigung, erstens für Konsumentinnen und Konsumenten und gleichzeitig aber auch für die Vielfalt und für die genetische Vielfalt, die wir haben. Und da gebe ich kein Ohr.
Ja, danke. Sie merken schon, worauf ich da jetzt.
Das war Teil 1 des Lena Sofa Talks zum Hören, Edition 2. In Teil 2 geht die Talkrunde auf Sinnsuche. Welche Rolle spielt der höhere Sinn, der viel zitierte Purpose, wenn es darum geht, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu motivieren? Die Gäste diskutieren außerdem über die Vor- und Nachteile von Teamarbeit in hybriden Settings und wie Weiterbildung in Zukunft gedacht werden muss.